Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit, oder? Natürlich für eine neue Folge Runner's Web Podcast. Das hier ist Folge 154 und die dritte und somit letzte Folge unserer Podcast-Miniserie rund um den Berlin-Marathon in Kooperation mit SCC Events. In den ersten beiden Teilen haben wir einmal einen historischen Blick auf den Berlin-Marathon geworfen und im zweiten Teil auch schon das Wirtschaftsunternehmen hinter der Veranstaltung beleuchtet. Und heute, ja, was fehlt da wohl noch? Natürlich die sportliche Seite. Rekorde und Bestzeiten werden ja nun mal eben immer wieder gelaufen in Berlin. Und wer sollte da der bessere und kompetentere Ansprechpartner sein als der Race-Direktor persönlich? Marc Milde heißt er und mit ihm hat Chefredakteur Martin Grüning gesprochen. Das Gespräch gibt's jetzt. Ganz viel Spaß dabei.
So, ich sitze zusammen mit Marc Milde. Marc, du bist fast genauso alt wie der Berlin-Marathon. Der wird dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiern. Und du bist der Race Director beim Berlin-Marathon. Und du bist außerdem, und ich glaube, das ist das Wichtigste, der erfolgreichste Marathon-Race-Director der Welt. Wenn man es rein auf die deine sportliche Bilanz bezieht. Ich würde am liebsten einsteigen in unseren Podcast mit der Frage, die gar nicht so einfach ist. Was unterscheidet für einen Race-Director den Berlin-Marathon von allen anderen großen Marathons, die man sonst so kennt? New York, Boston, Chicago, London, Tokio. Was ist bei euch für einen Race Director besonders?
Ja, Martin, danke erstmal, dass ich dabei sein darf und ich mich hier deinen Fragen stellen kann. Und ja, das ist eine gar nicht so unkomplizierte Frage, wie man das vielleicht als erstes denken würde. Aus meiner Sicht ist so, gibt es jetzt keine richtige universelle Job Description für einen Race Director. Das legt jeder ein bisschen anders aus. Jetzt auf der deutschen Ebene, auf der internationalen Ebene, jeder handelt diesen Aufgabenbereich ein bisschen anders. Bei uns ist es halt auch so, dass ich die spitzensportliche Durchführung verantworte. Das heißt auch das Management der Top-Athleten. Und das bedeutet natürlich, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit das auch immer im Hinterkopf habe und das auch immer zu berücksichtigen versuche in allen möglichen Situationen, wenn es darum geht, dass beispielsweise Einschränkungen auf der Strecke sind, dass man da irgendwas verlegen muss, dass wir aus diversen Gründen vielleicht eine gesamt neue Strecke konzipieren müssen. Da ist es dann so, dass ich halt immer mit versuche, darauf zu achten, dass auch diese Komponente, die sich jetzt im Laufe der letzten 2-3 Jahrzehnte eine immer wichtige Rolle gespielt hat für uns, auch mit Bedacht bedenken kann. Also wir haben, was den Spitzensport angeht, uns ja mittlerweile einen Ruf erarbeitet, dass einige sagen, wir sind die schnellste Strecke der Welt. Das kann man so sehen. Gibt auch andere Beispiele, die sagen, wir sind eigentlich schneller, wenn wir die Leute hätten, die ihr hier habt. Aber das ist ja alles ein Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten, die da ineinander greifen müssen, dass man halt eine Menge Erfolge aneinander reihen konnte, die diesen Nimbus irgendwie aufgebaut haben. Also von daher ist es schon mittlerweile ja vielleicht auch eine Verpflichtung, die wir eingegangen sind, dass es halt, es hat mal einer gesagt, ein Partner von uns, wenn er an Berlin und Berlin-Marathon denkt, dann ist es Sonnenschein, Tiergarten, Weltrekordversuch. Und oft ist diese Kombination ja auch aufgegangen und wenn es dann halt vielleicht nicht zum Weltrekord gelangt oder gereicht hat, dann waren es jedoch sehr schnelle Zeiten, die gelaufen worden sind. Und von daher ist diese Geschichte sehr eng verwoben mittlerweile in der Außenwahrnehmung, was den BMW Berlin-Marathon angeht. In der Wahrnehmung vieler Läufer ist das sicherlich auch ein Aspekt, aber da spielen dann noch sehr viele andere Komponenten mit ein.
Wir haben damit angefangen, du hast es jetzt eben auch angesprochen, mal direkt gefragt, an wie vielen Weltrekorden warst du als Race Director beteiligt?
Also die Aufgabe des Race Directors führe ich seit 2004 aus. Vorher war ich ab 1999 mitverantwortlich für das Zusammenstellen der Elite-Rennen. Da gab es ja illustre Vorgänger, würde ich mal sagen, die auch schon mitgewirkt haben und das natürlich alles aufgebaut haben, wo ich dann dran fortsetzen konnte. Der erste Weltrekord fand 1977 statt. Da war ich zarte 4 Jahre alt. Da wäre es vermessen zu sagen, dass ich da irgendwas dazu beigetragen hätte. 1998 dann der zweite, das war der Paukenschlag mit Da Costa. Da war ich auch im Team, aber noch mehr im Supportbereich. Da hat Stefane Franke federführend die Verpflichtungen der Athleten geführt. Und 1999 haben wir es ein bisschen umgeschiftet und mit Thekla Lorupe, kann man sagen, begann so die Zeit, wo man sagen könnte, dafür wäre ich dann halt irgendwie verantwortlich, also sie dann hier für Berlin zu verpflichten.
Also mit Thekla Lorupe begann es, die lief 2043 damals, genau. Das heißt, das war der dritte Weltrekord damals, wenn man Christa Wahlensieg mitzählt, ja. 1977. So, also dann dritter Weltrekord von 13, das heißt an 11 warst du beteiligt, offensichtlich.
Ja, ja
das kann also, man... Also das ist ja wirklich wahnsinnig eindrücklich. Das ist überhaupt nicht übertrieben, also mein Intro, dass du der erfolgreichste Marathon-Race-Director der Welt bist. Natürlich die Frage, die ist ja bestimmt schon 1000-mal gestellt worden, aber ich habe sie dir auch vermutlich schon 500-mal gestellt. Ich frage sie aber in diesem Podcast natürlich wieder, was war der eindrücklichste Weltrekord?
Also das hört sich jetzt vermessen an. Ich meine, das ist natürlich denn durch die schiere Anzahl, von der jetzt natürlich auch niemand irgendwann mal daran geglaubt hätte, dass es dazu kommen kann, dass es da so viele Rekorde gibt. Wenn man sieht, was für eine Dauerhaltbarkeit diese Rekorde vorher hatten. Ich glaube, der Rekord von Da Costa war 10 Jahre alt. Und die Frauen haben sich jahrelang an der 2:21:06, glaube ich, war die Bestzeit von Ingrid Christiansen, die Zähne ausgebissen. Alle wollten diese 2:20 unterbieten. Und ich würde sagen, dass der irgendwie am stärksten geplante und aufwendigste Rekord und dann auch durchgeführte Rekord, generalstabsmäßig durchgeführte Rekord, der von Naoko Takahashi war. 2001 kam sie als Olympiasiegerin nach Berlin und wollte sich halt auch an dieser Schallmauer 2:20 versuchen und ihr gelang es halt auf Anhieb. Ich glaube, ihre Bestzeit war damals 2:21 in einem Rennen, wo man so ein bisschen gemutmaßt hatte, ob da alles mal richtig gepasst hat, weil es war in Bangkok mit Temperaturen, die schon ein bisschen anstrengend gewesen sein müssen, ist sie diese 2:21 gelaufen, kam dann ein Jahr später, glaube ich, war das, oder 2 Jahre später, mit dem Olympiasieg in Sydney, wo sie halt alles in Grund und Boden gelaufen ist, als die große Favoritin nach Berlin. Wir haben dann noch Thekla Lorupe ihr an die Seite gestellt als starke Konkurrentin, aber Thekla war in dem Jahr nicht so fit, war eigentlich keine Konkurrenz und dann ist sie hier diesen Lauf beendet und das waren schon, also weil es in der Vorbereitung da auch ein Hin und Her mit Chicago gegeben hat, die auch an ihr interessiert waren und da kamen im Hintergrund noch ganz andere Sachen zum Tragen mit TV-Verträgen, also einem Interesse von japanischen Fernsehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie mit Geld um sich geworfen haben, aber es war doch schon eine Dimension, die wir vorher noch nicht erlebt haben, also rund um diesen Auftritt von Naoko hier in Berlin.
Sie lief dann unter 2:20, 2:19:46. Ja, da muss ich natürlich direkt reingrätschen, wenn du sagst, ihr wart da irgendwie in Auseinandersetzung mit den Veranstaltern in Chicago. Da muss man ja wissen, Chicago ist auch ein Herbstmarathon, schon immer. Berlin liegt immer im September und Chicago Anfang Oktober. Was heißt das? Telefonierst du dann mit dem Race Director und sagst, wir wollen die? Und der sagt, nee, wir wollen die aber auch? Und oder wie geht sowas?
Ja, das geht ja gerade nicht. Das wären ja Absprachen, die wir hätten treffen können und sagen können, okay, ich halte mich jetzt zurück, dafür kriege ich einen anderen Athleten, den ich toll finde und der für mich vielleicht nicht so wichtig ist. Nee, da ging das. Und da muss man auch sagen, waren die Verbindungen zueinander auch noch nicht so gut, wie sie heutzutage sind. Und da kommt ja dieser Komplex World Marathon Majors noch dazu. Der war 2001 noch nicht so ausgeprägt. Man kannte sich natürlich und respektierte sich, aber trotzdem hatte man so das Ansinnen, immer stärker und besser oder schneller zu sein als der andere. Also wir beäugten uns damals Ende der 90er so in New York auf der Messe. Da haben wir dann Zettel verteilt, um normale Teilnehmer.
Entschuldigung, war in Chicago schon Pinkowski der Race Director? Nicht Bob Wright, war nur ganz am Anfang.
Das war in den 80ern, ja. Kerry war, glaube ich, seit Anfang der 90er Jahre so. Ja. Und von daher haben wir uns gekannt und haben uns Hallo und Guten Tag gesagt und waren auch mal in der Bar oder öfter mal in der Bar was trinken in einer größeren Gruppe. Aber es war dann schon so, dass man irgendwie gesehen hat, oh, jetzt haben die Paul Evans, der ist dann eine 2.8 gelaufen, damals ein Engländer, hat gewonnen. Was können wir oder was hatten wir dagegen zu halten? Und dann kam da Khalid Carnoucci, der, ich weiß gar nicht genau, wann der seinen Weltrekord gelaufen ist. Also da war das schon so ein Geben und Nehmen. Und wir fühlten und dachten immer, die haben auch mehr Geld als wir. Das heißt, wir müssen irgendwie anders überzeugen, die Leute nach Berlin zu locken. Und dann war es halt so, dass wir schon Ende der 90er Jahre vom Weltpräsident von Mr. Chosa, einem japanischen Präsidenten dieses Verbandes, den Fingerzeig bekommen haben. Hier die Takahashi, der traue ich Großes zu, holt die mal nach Berlin, denn wird sie hier möglicherweise die 220 brechen. Und diese Prophezeiung, die ich glaube 98 oder 99 stattgefunden hat, ich glaube 99, die kam dann auch zum Tragen. Erstmal, dass sie Olympiasiegerin geworden ist. Und dann war es aber so, dass wir als Rennen in Diskussionen gehen konnten oder mussten oder durften mit japanischen TV-Sendern, was so in der Form eigentlich auch nicht stattgefunden hat. Also die haben uns stattliche Beträge geboten, um die Rechte zu erhalten, um dann dieses Rennen live nach Japan zu übertragen. Und da wurden Summen, also es ist halt bei weitem nicht Marathon zu vergleichen mit den Summen, die für die Olympischen Spiele oder für Fußball bezahlt werden. Aber wenn es denn beim Marathon um ein wenig Geld geht, dann ist es entweder Japan oder zu Zeiten einer Paula Radcliffe, dass die BBC da auch zu ihren besten Zeiten unbedingt die Rechte haben wollten, dass sie dafür auch gutes Geld ausgegeben haben. Und mit diesem Geld, was wir dann bekommen haben, konnten wir natürlich auch die Athleten gegenfinanzieren. Und es war so, dass ein bestimmter Sender mit uns gesprochen hat, während ein anderer Sender mit Chicago gesprochen hat. Und Chicago hatte dann auch quasi gutes Geld, mit denen sie für den Start von Takahashi bieten konnten. Wir haben da dann kontern können. Also wir wussten natürlich nicht, also der Manager, der dann halt auch noch von einer neuen Agentur gekommen ist, IMG, kennen vielleicht einige aus dem Tennis und Golf, hat nicht so viel mit Laufen zu tun, aber da sie so ein super Megastar in Japan gewesen ist, hat sie sich für diese Agentur entschlossen. Das heißt, wir mussten da auch erstmal ein Vertrauensverhältnis zu diesem IMG-Menschen aufbauen, weil sonst ist die Szene der Manager im Marathonsport schon überschaubar. Und der musste uns halt kennenlernen und dann ja entwickelte sich daraus so eine Dynamik, dass ich aber gutes Vertrauen hatte zu ihm letztendlich und dann auch mit diversen Möglichkeiten, die wir ihm geboten haben, halt ein überzeugendes Gesamtpaket schnüren konnten, was für sie halt besser war als Chicago. Das hatte sicherlich damit zu tun, dass wir zu einer besseren Sendezeit veranstalten. Ich glaube, Chicago wäre dann mitten in der Nacht gewesen. Wir waren zur besten Sendezeit von 7 bis 9 Uhr abends oder von 6 bis 9 Uhr abends. Wir hatten die Möglichkeit, und davon haben wir natürlich auch profitiert, ihre eigenen Sponsoren bei uns auch in der Veranstaltung einzubinden. Also wir hatten eine Startnummer, wo oben unser Partner Real drauf stand und unten drunter war in japanischen Schriftzügen Daiba Securities draufstehend, eine japanische Versicherung, die halt für den deutschen Markt null relevant war, aber halt für die Japaner das Paket halt rund gemacht haben, um mit ihr zusammenzuarbeiten.
Und am Schluss war das auch ein großer Erfolg, auch ein großer TV-Erfolg, nicht? Es haben Millionen in Japan zugeschaut.
Ja, also wenn man dem, also war um die 50 oder knapp über 50% zur besten Sendezeit bei dem quasi Äquivalent RTL, würde ich sagen. Mhm. Also auch ein Sender, der da eine sehr große Reichweite hatte. Und das erreicht man ja in Deutschland denn nicht, leider nicht mit einem Marathonlauf, sondern da muss man schon hier Fußball-Halb- oder Halbfinale von der Weltmeisterschaft oder Europa sein, nicht? Und ja, das waren super Quoten. Und wir hatten es dann halt auch gehört von Politikern, die jetzt in Berlin oder Berliner Politiker, die in Japan gewesen sind, dass die alle darauf angesprochen worden sind, was denn hier in Berlin passiert sei und so. Also es hat schon ziemliche Wellen geschlagen. Wir hatten hier einen Aufschlag von, ich glaube, hatten knapp 100 akkreditierte japanische Journalisten, die halt dieses Rennen covern wollten und so. Also das hat uns schon in eine andere Dimension gebracht, dieser Start von der Naoko hier in Berlin. Und ja, das war schon super, super toll.
Du hast ja hier in Berlin mit den Athletinnen und Athleten ja Ehren geschaffen, mit Haile Gebrselassie, dann später Eliud Kipchoge. Wenn ich jetzt so die ganz großen Namen, Haile, Eliud, Paul Tergat davor, Takahashi hast du erwähnt, Tekla Lurupe hast du erwähnt. Wenn du die jetzt mal vergleichst, gibt es etwas, was diese Athletinnen und Athleten eint, was die alle gleich haben oder machen?
Habe ich jetzt so konkret noch nicht drüber nachgedacht. Also von daher ist es mal eine neue Frage.
Vielleicht sind die alle besonders individuell. Vielleicht sagst du, nee, es gibt nichts.
Ja, naja, also es ist so, dass sie natürlich, und ich meine, das glaube ich, wissen alle, die diesen Marathonsport ernsthaft betreiben, da wird einem nichts geschenkt. Nicht? Also da muss man schon wirklich, wirklich über Jahre dran arbeiten, eine Trainingsfleiß haben, Disziplin. Und also jetzt auch nochmal Takahashi, die als Megastar legte sich kurz vorm Start auf den Boden, auf dem Asphalt, auf dem blanken Asphalt, und irgendein Trainer, sie hatte zwei oder drei Trainer mit dabei, sprang nicht auf den Rücken, aber war denn doch irgendwo auf dem Rücken, um noch irgendwas ein- oder auszurenken. Ja, also die sind alle auch trotz ihrer Erfolge und ihrem Dasein alles sehr liebenswerte Personen, die alle sehr bodenständig auch geblieben sind. Ja, also wenn man sich das anguckt, kommen einige von denen, also jetzt im speziellen Haile, also der ist in einer afrikanischen Rundhütte aufgewachsen und hat dann irgendwie zum Laufen gefunden und sich so viel angeeignet. Der hatte wahrscheinlich, wenn man es so sieht, Startmöglichkeiten verglichen mit einem japanischen, amerikanischen oder deutschen Kind, ist er bei minus 10 gestartet und wird uns vermutlich oder die allermeisten übertroffen haben. Jetzt nicht nur mit sportlichen Erfolgen, weil so viele Weltrekorde wie er ist, glaube ich, noch kein Athlet gerannt, sondern hat das dann auch wirtschaftlich ummünzen können. Das heißt jetzt nicht, dass er das nur das Geld gesammelt hat und draufgesessen hat wie Dagobert Duck, sondern er hat das Geld auch so eingesetzt für sich natürlich, aber halt auch für sein Land. Also er hat zu Hause Arbeitsplätze geschaffen, hat dadurch natürlich sein Geld irgendwie auch vermehrt, aber er hat es nicht ausgegeben, um von einem französischen Gourmetkoch bekocht zu werden oder Alkohol zu trinken, wie das leider auch in Ostafrika dem einen oder anderen Topläufer passiert, oder durch die Metropolen der Welt zu ziehen, sondern er hat das dann halt auch vor Ort investiert. Und so ist jeder natürlich individuell. Also jetzt, wenn man mich fragen würde, vergleichen würde, hier Haile viermal gewonnen und zwei Weltrekorde, Olympiasieger zweimal, Eliud Kipchoge mittlerweile fünfmal gewonnen, auch zwei Weltrekorde, zweimal Olympiasieger, also der eine Marathon, der andere über 10.000 Meter. Die sind schon ähnlich, aber dann halt auch nicht gleich. Also wenn der Haile in einen Raum reinkommt, dann hat er eine Aura, die anders ist als der Kipchoge. Ja, beide arbeiten super hart an ihrem Erfolg. Vielleicht der eine noch ein bisschen disziplinierter als Kipchoge als Haile, weil Haile hat dann in den Jahren, als er hier bei uns vier Siege hintereinander erlaufen hat, morgens war im Wald, hat trainiert, dann ist er in seine Geschäfte gefahren, hat dort gearbeitet und hat dann hinten raus nochmal aufs Laufband gesprungen und hat dann da seine zweite Einheit gemacht. Ja, also der hatte quasi mehrere Sachen in seinem Kopf parallel ablaufen und hat jetzt sich dann zum Schluss nicht mehr zu 110% aufs Laufen fokussiert, während das, glaube ich, bei Eliud immer noch der Fall ist, dass dort halt noch mehr seines Fokuses auf den Lauf lief und sich nicht hat ablenken lassen von anderen Sachen. Vielleicht war es gerade die richtige Balance für Heile. Wenn er noch mehr gemacht hätte, so wie Elliott, dann wäre es vielleicht übertrainiert und nicht gut ausgegangen. Aber so haben sie beide ja ihre Ära geprägt und das in einem Sinne, wo man ja nur den Hut ziehen kann dafür, also einmal A von den sportlichen Leistungen, aber halt auch der Bodenständigkeit, die sie noch haben. Andere müssen jetzt lernen, ich habe das jetzt auch in den letzten Jahren mitverfolgt mit Elliott, der dann wirklich, also da entsteht dann schon eine Hysterie, wenn er irgendwo auftritt, dass da an der einen oder anderen Stelle Security aushelfen muss, um ihn da irgendwie rauszuziehen, weil sonst würde er da halt noch an der Stelle stundenlang stehen für Selfies oder Autogrammwünsche oder so. Aber das ist dann nicht er, also weil er das irgendwie böse meint oder so, sondern weil er sonst seinen Tag nicht irgendwie in den richtigen Ablauf bringen kann.
Okay, nehmen wir mit eine gewisse Bodenständigkeit, die sich erhalten haben. Das ist das, was sie eint. Aber natürlich, Marathon ist ein Individualsport und vermutlich, wie du schon jetzt sagtest auch, sind das Individualisten und jeder ist da irgendwie anders. Und ja.
Wobei, wenn ich jetzt kurz da gleich einhaken kann, also wäre jetzt beispielsweise Heile vermutlich individualistischer aufgrund seiner Lebensart, die er denn hatte, unterwegs als Elliott, der schon sehr im Team orientiert, glaube ich, arbeitet und sich dort halt auch Unterstützung erfährt, also jetzt im Training. Da hat, glaube ich, Heile mehr sehr alleine unterwegs gewesen, während der Elliott immer noch Leute um sich herum hat, die ihm helfen. Also laufen muss es jeder. Ich meine, Windschatten kriegt er auch, aber letztendlich ins Ziel bringen über die Ziellinie mit Puls, whatever, zwischen 170, 190, keine Ahnung, was seine Ausbelastung ist. Das muss er natürlich dann selber machen.
Eine Frage, die, glaube ich, ganz viele interessiert, ist, wie macht man eigentlich einen Weltrekord? Also wann beginnt die Planung dafür? Also wie sieht es praktisch aus?
Also für den Athleten ist es natürlich ein jahrelanger Prozess, dass er sich hocharbeitet, in eine Verfassung bringt, die irgendwie auch nur andeutungsweise näher bringen kann. Dann, also um so einen Rekord zu erlaufen, dann haben wir natürlich über die Jahre hier eine Strecke entwickelt, von der wir denken, dass sie dafür Top-Voraussetzungen bietet. Es ist sicherlich nicht eine Strecke, also man kann sie für den Top-Athleten noch schneller machen, aber genauso, wie ich vorhin sagte, dass ich den Top-Athlet immer im Hinterkopf habe, muss ich natürlich auch aufpassen, dass auf dieser Strecke noch 40.000 andere hinterherlaufen können, nicht? Also das ist nicht so, also wir könnten hier in Berlin sicherlich noch andere Strecken zusammenzimmern, die noch flacher, noch schneller wären, aber das muss immer im Einheit oder im Gleichklang betrachtet werden, dass wir hier trotzdem dieses Fest auf den Straßen mit den zigtausend anderen Leuten feiern können. Also von daher ist das ein Prozess, der halt Jahre gedauert hat und wir ihn so austariert haben, dass es halt so irgendwie funktioniert und beste Voraussetzungen mit sich bringt. Dann, dass das Wetter mitspielen muss und ein begeisterungsfähiges Publikum, das, glaube ich, ist auch ein Prozess. Bei dem einen muss man Glück haben, bei dem Wetter, bei dem anderen ist es ein Erziehungsprozess der Berliner oder halt einfach die Begeisterung, da mitzuwirken. Und dann, aber was jetzt konkret angeht, wenn sich jetzt jemand darstellt oder zeigt, er hätte das Potenzial, den Rekord zu laufen, dann ist es im Regelfall Anfang des Jahres, dass man sich anfängt, mit dem Management oder mit dem Athleten selbst darüber auszutauschen. Die waren dann vielleicht schon mal hier als Tempomacher oder als Besucher oder beziehungsweise haben wir sie vielleicht hier schon mal beim Halbmarathon gehabt.
Sprichst du dann auch mit dem Athleten und dem Trainer, dem Management, die Saisonplanung bis Berlin zum Beispiel ab?
Nein, also das überlasse ich dann schon den Gespann Trainer, Athlet und Management, weil das sind halt auch Prozesse, die ich nicht überblicken kann und will und ich kann ja auch nicht das Training überwachen, was sie in Kenia machen. Also das heißt, ich muss mich darauf verlassen, dass der Manager und der Trainer, die wollen natürlich nicht nur in diesem einen Jahr mit uns gut zusammenarbeiten, sondern halt über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Also das heißt, die werden mir hoffentlich nichts verkaufen, was dann nachher auch nicht ein ernsthafter Versuch ist. Also wir sind dann nachher in den letzten Wochen im Austausch, also wenn denn der bestimmte Manager einfach grundlos anruft, dann denke ich immer schon, was ist passiert? Ja, kommt da jetzt eine Hiobsbotschaft oder ist es denn tatsächlich einfach nur irgendeine Sache, die sie abklären wollen? Aber im weiteren Verlauf, dass wir einigen uns, dass der Rekord gelaufen werden soll, oder heißt ja nicht immer gleich, dass der Athlet, der dann kommt, von vornherein vorhat, den Rekord zu laufen, sondern muss man halt auch abwarten, wie sich das Training entwickelt, was da alles passieren kann. Und dann wird daraus irgendwie ein Bild, also ein Gesamtbild und das Vertrauen von mir in den Athlet und das Management, dass die schon alles dran setzen, gute Leistungen hier abzuliefern. Das Einzige, wo ich dann natürlich hellhörig werde, ist, wenn sie irgendwie einen Marathon 2 oder 3 Wochen vor dem Berlin-Marathon laufen wollen, dass das natürlich nicht geht.
Schließt das nicht einen Vertrag aus?
Das schließt einen Vertrag aus, ja. Klar, aber es gibt natürlich immer Ausnahmen der Ausnahme und so, aber also irgendwas, was sich denn für mich nicht logisch oder schlüssig darstellt, das versuchen wir dann natürlich irgendwie im Vorfeld abzuklären. Dann beispielsweise, ich glaube, das war auch im Sommer, kam dann der Wunsch von Elliot oder dem Management auf, dass er nicht nur an normalerweise 8 Positionen trinken will, also alle 5 Kilometer, sondern dass er jetzt mit dem neuen Getränk von Morten das halt auch öfter zu sich führen will. Also er möchte halt öfter Energie bereitgestellt haben und hat uns darum gebeten, jetzt das noch zu organisieren.
Vermutlich 2022.
Ich glaube 18.
Ah, schon 18.
18, okay. Ja.
Ah, ja, ja.
Ja. Okay. Da war das dann so der Fall, dass wir dann, also wir hatten Versorgungspunkte sowieso auf der Strecke, aber irgendwann will man ja auch mit den Planungen abschließen, die man hat. Und wir haben jetzt dann diese Punkte, abseits von diesen alle 5 Kilometer, die wurden dann ab Kilometer 15, das ist, glaube ich, kommen die nochmal alle 2,5 Kilometer, haben wir die auch aktiviert, dass dort halt auch mehr Tische angeliefert werden, dass das Personal da geschult wird, wie die Ausgabe oder Weitergabe stattzufinden hat und so. Und dann konnten wir jetzt nicht, bloß weil Elliot es will, den anderen es nicht anbieten. Wir mussten das dann natürlich auch den anderen Top-Athleten ermöglichen. Und das haben im ersten Jahr, glaube ich, wahrscheinlich neben ihm nur noch 2 andere gemacht oder so, die dann vielleicht noch nicht davon überzeugt waren, dass das Morten-Getränk halt eine entsprechende Wirkung haben könnte. Und so will ich damit sagen, haben wir da sehr schnell reagieren können. Oder eine andere Maßnahme, die wir auch mit Elliot und seinem Management erarbeitet haben, ist, dass er von Anfang an, also du kennst es sicherlich auch als ehemaliger Topläufer, die ersten Kilometer oder der erste Kilometer wird dann ja oft mal gerne in der Euphorie im Start freilaufen von den anderen, anstatt von 3 Minuten in 2,48 angelaufen und man geht schon an Reserven oder geht eine Sauerstoffschuld ein oder was auch immer, was man eigentlich nicht haben will. Man will ein möglichst gleichmäßiges Rennen. Also wir haben dann angefangen, Markierungen alle 200 Meter zu setzen, bis zu 2000 Meter, damit schon ab diesem Zeitpunkt die Athleten wissen, wie schnell sind sie. Ja, also bin ich jetzt hier auf 2,50 unterwegs oder auf 3 Minuten? Also damit sie das sehr schnell adjustieren können. Ja, und das sind halt so die Wege, von da weiß ich nicht 100%, ob meine Kollegen von den Abbott World Marathon Majors oder den anderen schnellen Läufen in Valencia, ob die das auch schon so machen. Nach meinem Verständnis her waren wir da halt auch führend in dieser Hinsicht, nicht? Und das versuchen wir dann halt natürlich auch nicht, also den anderen Athleten, die profitieren natürlich auch davon, also von der Erfindungsgabe oder Innovation, die man hat, das wirkt sich dann natürlich auch für andere positiv aus.
Und so ein Vertrag mit Eliud Kipchoge, es gibt ja vermutlich Verträge, genau, nicht, die man unterschreibt, der wird dann im März unterschrieben oder erst im Juli oder...
Ja, das kommt drauf an, inwieweit, also da herrscht ja denn normalerweise nicht der Druck, also das, dass man das auch dann, also um in die weitere Planung zu gehen, ist die Kooperation mit den meisten Managements so, dass man sich über die Jahre kennt, dass da auch das Wort eigentlich zählt. Und dass man dann natürlich irgendwann den Vertrag auch abschließt, aber ob das jetzt im März oder im August stattfindet, ist eigentlich zweitrangig.
Ja. Es geht ja auch um ganz viel Geld, doch. Also wenn in der Leichtathletik, dann geht es um viel Geld auch im Marathon und im Straßenlauf an sich. Was verdient ein Läufer, der in diesem Jahr Weltrekordläuferin, die in diesem Jahr Weltrekord in Berlin läuft.
Ja, das mag erstmal gar nicht so viel erscheinen. Wir haben ein Preisgeld, das zahlt 30.000 Euro für den ersten Platz. Dann gibt es einen Zeitbonus, der, wenn man unterhalb einer bestimmten Zeit, ich glaube 2:02:30 läuft, dann kriegt man auch nochmal 30.000 Euro.
Sind und, 60?
Ja, und dann gibt es auch noch den Weltrekordbonus, der in Berlin bei 50.000 liegt.
Das ist jetzt 110.
Du bist gut im Rechnen, Martin.
Wenn ich etwas nicht bin, dann ist das gut im Rechnen.
Aber ja, aber das würde ich als korrekt bezeichnen, ja. Und dann gibt es natürlich auch für einige, nicht für alle Top-Athleten, Antrittsgelder.
Ja.
Und die sind dann aber auch, können von bis gehen. Und da ist in Berlin das bis, hat eine frühere Grenze, wie es beispielsweise andere Rennen haben, die deren bis ein bisschen höher geht. Aber das ist halt, ja, also für einen Eliud Kipchoge muss man dann schon mal sechsstellig zahlen. Und das kommt aber jetzt in Berlin bei relativ wenigen Athleten vor. Da ist auch kein Geheimnis, also zumindest unter den Managements auch nicht, dass Berlin nicht der Lauf ist, wo die dicksten Zahlungen ausgeführt werden. Das hat einmal ganz bezeichnend, und es war schon ziemlich früh, 2004, Paul Terrat gesagt, I'm not here for money, I'm here to make history. Ja, also er war dann damals schon am Ende seiner Karriere, hat auch schon das ein oder andere Geld verdient. Und er hat auch gutes Geld gekriegt für unsere Verhältnisse damals. Aber Chicago hätte vielleicht mehr bezahlt. Er wusste von der schnellen Strecke in Berlin. Und für ihn war es halt wichtig, dass er hier die beste Möglichkeit hat, den Weltrekord zu laufen. Und diese Rechnung ist dann halt für ihn auch aufgegangen. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir dafür Geld zahlen, also die Top-Athleten haben auch alle einen Ausrüstervertrag, also ob es jetzt Adidas, Essex, Nike und so weiter ist. Und auch die belohnen dann nochmal, wenn sie bei einem großen Lauf einen Sieg errungen haben, bekommen sie einen Bonus. Und wenn sie da Weltrekord gelaufen sind, bekommen sie auch nochmal einen Bonus. Das heißt, die verdienen ihr Geld dann von mehreren Seiten. Und dann stehen die Chancen nicht schlecht, wenn ich jetzt hier in Berlin den Rekord gelaufen bin, dass ich dann meinen Marktwert in bestimmten Läufen, beispielsweise in London oder in Tokio, halt verdoppel und dass ich dann da halt noch mehr Antrittsgeld fürs nächste Rennen bekomme.
Ja. Eigentlich wollte ich jetzt im nächsten Schritt zu dir persönlich kommen, aber eins möchte ich vorher doch nochmal fragen. Ich bin ja immer ganz interessiert dabei, wenn du diese technischen Meetings vor den großen Laufveranstaltungen hier in Berlin abhältst, wo du die Athletinnen und Athleten einweist auf all das, was sie am Wettkampftag dann erwartet. Und dann jedes Mal sagst du auch sehr eindringlich, dass wenn sie kein schönes Siegerfoto abliefern, also wenn sie so jemand sind, der auf die Uhr guckt, die er oder sie gerade einstoppt, dann wirst du ihnen an ihrem Geld etwas wegstreichen. Hast du das schon mal gemacht?
Nein, habe ich nicht. Vielleicht ist meine Bitte oder meine Aufforderung so eindringlich, dass es nicht vorgekommen ist. Es gibt natürlich schon den einen oder anderen, der denn unter die Top Ten kommt oder weiter hinten, der daran denn nicht denkt. Also wenn du tatsächlich den BMW Berlin Marathon gewinnst, dann bringst du deine Freude auch zum Ausdruck, indem du dann halt jubelst oder in die Masse der Zuschauer winkst oder so. Also da ist dann die Gefahr nicht so groß, sondern eher bei denjenigen, die dann vielleicht nicht den super Tag hatten und dann aus altem Reflex, ich meine, du wirst es sicherlich auch mithaben oder damals gemacht haben, dass man da versucht, diese Zeit mitzustoppen, die wir natürlich auch über Kameras und Chips und was auch immer mit erfassen, ist es so. Und nee, ich musste da noch nie Geld abziehen, aber in der langen Geschichte des Marathons, auch hier des Berlin-Marathons, ist es schon vorgekommen. Und da war es so, dass ein Läufer in den 80ern, der dann auch gewonnen hat, seine Startnummer verändert hat. Also der hat dann, ich weiß nicht mehr, ob oben oder unten, den Partner, den wir da drauf hatten, den hat der entweder umgeknickt oder abgeschnitten. Und das ist dann natürlich für eine Veranstaltung wie wir, wo dann oftmals nur das Bild des Siegers irgendwo auftaucht, in irgendwelchen Tageszeitungen transportiert wird, schon ziemlich ärgerlich, wenn das nicht zu sehen ist. Also da haben wir dann die Möglichkeit damals in Anspruch genommen und haben ihn da, ich weiß nicht mehr wie viel, das war dann tatsächlich vor meiner Zeit, da war Christoph Kopp noch am Ruder, der hier diese Ära des Top-Athletenseins aufgebaut hat. Der hat damals für da irgendwie eine Lösung gefunden und ja, dann ist es auch nicht mehr vorgekommen, dass Athleten uns an der Stelle in eine Situation gebracht haben, wo wir hätten agieren müssen.
Ja, vermutlich werdet ihr das auch am Start nochmal kontrollieren oder jemanden haben, der das kontrolliert, dass das dann auch nicht nochmal passieren kann. Ja, jetzt haben wir über die ganzen Leute geredet, die du hier groß gemacht hast. Wir müssen noch einmal zu dir jetzt kommen, zu dir persönlich. Ich kenne die Geschichte, aber ich glaube, du musst sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal erzählen. Wie bist du zum Berlin-Marathon gekommen?
Ich hatte keine Wahl, ja. Würde ich mal sagen. Ich bin 1973 geboren. Da gab es den Berlin-Marathon nicht. Ein Jahr später, ich weiß nicht genau 100%, also es war wohl schon immer im Hinterkopf meines Vaters, einen Marathonlauf in Berlin zu organisieren. Den genauen Vorlauf an Jahren oder Monaten, die es damals bedurfte, am, ich glaube, 14. Oktober 1974 den ersten Berliner Volksmarathon, so hieß der, auszurichten. Den genauen Vorlauf kenne ich jetzt nicht, aber das war dann sozusagen mehr oder weniger zeitgleich und wurde jährlich durchgeführt. Und ich bin auch aufgewachsen, größer geworden. Und damals lief halt ausschließlich die Organisation übers Ehrenamt ab. Ich glaube, mein Vater war damals auch Vorsitzender der Leichtathletikabteilung vom Sportclub Charlottenburg, also SCC, und hat da die Geschicke gelenkt und entsprechend dann auch das Organisationskomitee vorgestanden und hat es natürlich nicht alleine gemacht. Da waren viele beteiligt und er hat dann auch relativ früh uns mit einbezogen in das, in dem Sinne, dass wir damals
die Familie,
genau,
deine Mutter, dein Bruder,
genau,
dich.
Ja. Also wir hatten eine, oder meine Eltern hatten eine Bäckerei in Tempelhof und in dieser Bäckerei hat dann mein Vater nicht nur für den betrieblichen Ablauf dort gesorgt, sondern hatte da sich entsprechend auch Zeit frei geräumt, alle diese Aktivitäten, die er da im Verein hatte, auszuführen. Und da war dann nicht nur der Marathon, da gab es einen Crosslauf, das war der erste Lauf, dann gab es da auch später das BZ-Wandern, Sportfeste, die auch durchaus internationalen Charakter hatten, mit Frank Zimmermann, der wird dir wahrscheinlich auch noch was sagen, der damals gelaufen ist. Ja, Harald Schmid war, glaube ich, auch mal da. Also da war schon ein bisschen, war er damit beschäftigt und dann kam es natürlich so, wie es kommen konnte, dass damals denn noch Pressemitteilungen oder verschickt worden sind oder Ausschreibungen an andere Vereine und dann mussten da Papierbatzen zusammen, also
gelegt halt, werden. So.
Gab halt fünf verschiedene Papiere, die damals noch für 10 Cent irgendwo kopiert oder gedruckt worden sind und die mussten dann halt zusammengelegt werden, gefaltet werden, Briefmarke rauf und sowas. Und für solche Sachen wurden wir dann halt schon missbraucht, um es mal positiv auszudrücken oder negativ. Nein, also von daher ging das damals so los und steigerte sich dann nachher natürlich, sofern wir da auch aufnahmefähiger waren und auch mehr als nur Briefe falten konnten, dass wir uns dann da halt eingebracht haben. Also ich erinnere mich, glaube ich, den ersten Berlin-Marathon wurde ich dann in ein Fahrzeug mit der Polizei gesteckt, um dort irgendwie beschäftigt zu sein. Ich weiß gar nicht genau, was meine Geschwister gemacht haben. Also ich fuhr dann mit dem Einsatzleiter der Polizei durch die Gegend und wir hielten irgendwo am Hallischen Tor an und haben uns das angeguckt und sind dann weitergefahren. Vorher in den Jahren habe ich dann auch bei der Startnummernausgabe, die dann im Steigenberger Hotel oder im Interconti, wo wir jetzt auch noch sind oder wieder sind, habe ich dann mit die Startnummern ausgegeben. Und auch da gab es dann halt Tüten, die gepackt werden mussten. Da habe ich auch jahrelang mitgewirkt, haben auf verschiedenen, also auf den eigenen Marathonmessen gestanden und dort entweder irgendwelche anderen Veranstaltungen, also jetzt auf der eigenen irgendwas gemacht oder dann irgendwo hingefahren, als wir dann ein bisschen älter waren und Werbung für den Berlin-Marathon gemacht. Also von daher war diese Palette sehr weitreichend und hat eine gute Grundlagenausdauer oder Ausbildung gelegt, wenn man das übertragenerweise nennen kann oder soll, so dass ich, ich würde mal sagen, jetzt fast alle Bereiche, außer die, die jetzt vielleicht noch neu dazugekommen sind, wie Social Media in den letzten Jahren, wo wir natürlich auch Experten am Start haben, habe ich, glaube ich, überall meinen Finger mal drin gehabt oder mitgewirkt und kann halt relativ gut einschätzen, was für Aufgaben als mittlerweile Mitarbeitende auf uns zukommt oder beziehungsweise als Helfer.
Also du hast es praktisch mit der Vatermilch, nee, die gibt's nicht, mit der Muttermilch aufgesogen, das ganze Business. Ja. Aber dann stelle ich mal die ganz provokante Frage. Du machst das von Beginn an mit. Du kennst gar nichts anderes als Berlin-Marathon machen. Wird das dann nicht irgendwann langweilig? Hast du nie gedacht, jetzt gehe ich zu Siemens oder zu BASF oder ich weiß nicht was?
Ja, also die Frage, also die Intensität hat natürlich dann in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, zugenommen. Also ich habe es halt während meiner Ausbildung und Studium dann auch immer nebenbei gemacht, habe ja also die Möglichkeit gehabt, also ich war selbst auch Läufer, also kann da auch nicht viel vorweisen, was jetzt sozusagen im Vergleich zu den Athleten, mit denen ich zusammenarbeiten darf, im Vergleich wäre, aber habe da natürlich die Möglichkeit gehabt, mich in diesem Organisatorischen auszuleben und da meinen Input reinzubringen und Sachen, die ich mir vorgestellt habe oder weiterentwickeln konnte, und hatte eigentlich dann nach meinem Abschluss von meinem Studium, hatte ich eigentlich einen Vertrag bei Accenture. Das ist so eine IT-Beratungsbude, will ich jetzt mal
also
sagen.
Also du hattest anderes vor mal.
Ich hatte mal anderes vor, allerdings halt auch, um so ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Also es war schon irgendwie der Wunsch, hier auch größer einzusteigen. Aber dann kam der 11. September und viele Unternehmen haben dann erstmal auf die Bremse getreten. Also es wäre im Dezember losgegangen, 11. September. Und dann wurde dieser Vertrag ein Jahr lang zurückgestellt. Zu dem Zeitpunkt habe ich halt beim SCC Events schon mitgearbeitet gegen Entzahlung, was ich jahrelang nicht gemacht habe, sondern einfach nur als begeisterter Volunteer dabei gewesen bin. Und dann habe ich halt mit einem Studienkollegen telefoniert, der hat bei Schering gearbeitet und die suchten im Personalcontrolling jemanden für 20 Stunden. Und dann habe ich gesagt, ey, cool, dann kann ich ja das Jahr mal so überbrücken, und habe halbtags beim Marathon gearbeitet und halbtags bei Schering. Und nach Ablauf der 2 Jahre hatte ich dann die Möglichkeit oder stand ich vor der Wahl, mache ich jetzt SCC Events GmbH Vollzeit weiter. Das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater dann auch 65 geworden ist und quasi in Ruhestand gegangen ist. Oder gehe ich jetzt voll bei Schering rein? Und dann habe ich mich entschlossen, für den Berlin-Marathon und die anderen Veranstaltungen zu arbeiten. Und ja, um deine Frage da noch zu beantworten. Aber es sind dann doch immer andere Herausforderungen und Probleme, die man Jahr für Jahr zu meistern hat, und Erfolge der Art, wie wir hier halt feiern konnten, versüßen einem natürlich die Arbeit. Auch hier ist natürlich nicht alles nur hoch die Tassen und also jetzt allgemein in der Arbeit, das ist dann irgendwann auch ein Job mit Höhen und Tiefen, aber letztendlich ist das, wofür man denn nachher steht oder was man denn da halt machen kann oder was man halt für die Berliner, jetzt werden es auch nicht alle lieben, wir wissen schon, dass wir auch eine Belastung sein können für einige Berliner, die dann halt nicht von A nach B kommen so schnell, wie sie wollen, aber für einen Großteil der Menschen doch hier eine schöne Ablenkung darstellen und für Menschen, die jahrelang darauf hinarbeiten, trainieren, mal einen Marathon zu laufen und das dann hier zu erleben und Emotionen zu erleben, ist das schon ein alles in allem ein sehr dankbarer Job, den man dann halt auch mit diesen Wiederholungen, die man denn durchaus hat, natürlich gerne trotzdem weiterführt. Also da ist so ein richtiges, also die Lust und die Passion ist immer noch da.
Der Höhepunkt deines Jahres ist ja vermutlich der Tag des Marathons. Ihr macht noch andere große Laufveranstaltungen, auch sehr, sehr erfolgreich. Natürlich vor allen Dingen auch den Halbmarathon im Frühjahr. Aber der Marathon ist ja schon so der große Schlüssel zu eurer Popularität auch weltweit. Wie sieht eigentlich bei dir so ein Marathontag dann aus? Hast du die Nacht vorher gar nicht geschlafen? Wann geht's morgens los? Was machst du während des Rennens? Sitzt du im WIP-Zelt und isst Schnittchen? Oder erzähl mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie so dein Marathontag aussieht.
Ja, also das mit dem Schlafen, also ich glaube, in der Mehrzahl der letzten Jahre konnte ich in der Nacht vor dem BMW Berlin Marathon immer ausreichend schlafen. Also ist jetzt natürlich nicht so, dass man da seine 8 Stunden unbedingt bekommt. Im Gegenteil, es ist auch dann ein unruhiger Schlaf oftmals. Aber je nachdem, also jetzt ungelogen, geht man manchmal, also ich wusste quasi 2004 vor dem Rekord von Tergat bin ich mit so einem sicheren Gefühl ins Bett gegangen, dass das am nächsten Tag ein sehr großer Erfolg wird. Aber das ist nicht jedes Mal so. Aber also was ich damit sagen will, ist, dass sich für mich persönlich meistens die Unruhe schon in den Tagen vorher gelegt hat. Wir haben seit vielen Jahren ja mittlerweile auch oder haben denn verschiedene Veranstaltungen am Samstag schon. Mini-Marathon, Frühstückslauf, jetzt den Generali 5K und das Inline-Skating. Und das hat, als wir diesen Tag so groß aufgebaut haben, uns natürlich Stress gemacht. Aber dann wiederum, also weil wir halt früher fertig sein mussten mit allen Sachen, die wir hatten und an 2 Tagen im Einsatz waren. Aber auf der anderen Seite hat mich das dann immer wieder beruhigt, zu wissen, okay, alle Systeme funktionieren, vielleicht gibt es noch irgendwas, woran wir feinjustieren müssen, aber im Großen und Ganzen läuft diese Veranstaltung oder steht unter einem guten Stern und kann am nächsten Tag gut durchstarten. Wenn denn irgendwie das ganze Nacht durchregnet oder so, dann ist natürlich die Stimmung und der Schlaf auch nicht so toll, den man im Vorfeld hat. Aber um dieses Thema Schlafen abzuschließen, ja, glücklicherweise war das dann in der Veranstaltungsnacht vorher in den letzten Jahren immer relativ gut. Ich stehe dann morgens irgendwann um 5 Uhr auf. Einige oder viele Kollegen sind schon früher wach, die natürlich auch andere Aufgaben zu erfüllen haben. Und dann ja, bereite ich mich auf den Tag natürlich vor, habe auch noch die Chance, was zu essen, bevor es dann losgeht in das Startgebiet, wo ich dann halt ja erstmal gucke, ob das Starttor noch steht, was es natürlich immer tut. Und alle Helfer im Startbereich sind auch schon motiviert dabei und bauen dort auf oder bereiten sich auf den Ansturm vor. Dann kommen irgendwann eine halbe Stunde später die Eliteathleten angerollt oder angelaufen, werden dann dort eingetaktet. Dann gibt's halt noch letzte Absprachen mit denjenigen, die halt im Führungsfahrzeug noch mitfahren. Und dann gibt's noch verschiedene Interviewwünsche, wo ich dann selbst sprechen muss oder beziehungsweise irgendjemand irgendwo hinbringen muss oder sicherzustellen, dass auch an dem 400-Meter-Punkt, die wir vorhin beschrieben hatten, auch noch ein Helfer steht, der dort die Zeiten für die, die das halt nicht auf dem Display sieht, vorliest, damit die anderen auch noch ihre Zeiten bekommen und so. Also lauter solche Kleinigkeiten eigentlich sind dann für mich die Reihe. Und dann steige ich auf ein Motorrad, früher noch auf dem Fahrrad. Mittlerweile ist es ein Motorrad oder ein Scooter.
Natürlich nicht, weil du an Fitness verloren hast, sondern weil die Athleten so viel schneller laufen inzwischen.
Genau, so sieht es aus.
Die rennen schneller als 20 km/h, muss man ja auch nochmal sagen.
Genau,
ja, Entschuldigung.
Das ist richtig. Also natürlich würde man 20 km/h 2 Stunden lang schon easy durchfahren können, auch jetzt immer noch. Aber es ist ja dann halt auch so, dass ich da flexibel sein muss. Also ich lasse mich dann auch mal nach hinten zu den Frauen fallen an den ersten Positionen. Und dann diese 2 Minuten wieder aufzuholen, fällt einem dann schon schwer, also jetzt auch immer schwerer, vor allen Dingen, wenn man dann nicht mit dem Rennrad und Klickschuhen und so weiter unterwegs sein würde. Nee, aber du hast recht. Also es ist schon so, dass ich da halt natürlich auch flexibel sein muss und sein will, weil es kann immer irgendwo was passieren, wo ich dann halt irgendwo schnell hinfahren müsste und dann ist man auf so einem Motorrad einfach schneller unterwegs. Und dann, aber im Regelfall ist es denn so, dass ich mich zum ersten Versorgungspunkt bewege, zu den Ruderern und dort mit den Kollegen, die die Versorgung der Top-Athleten vornehmen, mich dazu geselle, weil da, das war auch einer der Aktionen, die ich quasi damals hier in Berlin eingeführt habe und da fühle ich mich auch immer noch eng verbunden mit Bottle Klaus, der das mittlerweile dieses Team anführt und checkt, dass die Flaschen richtig stehen oder sage den Helfern nochmal, auf wen sie jetzt besonders achten sollen oder wer jetzt irgendwie besonders fit ist, weil da müssen wir jetzt auch ehrlich sein, die Athleten, die bei uns laufen, sind halt natürlich nicht so bekannt wie die deutschen Fußballnationalspieler. Da kennen nicht alle jeden, der dort an Bord ist. Da muss ich denen schon mal irgendwie ein paar Hilfestellungen leisten. Und ja, und dann geht's los, eine Viertelstunde nach dem Startschuss oder 13 Minuten, knapp 14 Minuten später. Was ist deine 5000 Meter Bestzeit?
13,45.
13,45, ich glaube, so schnell sind sie noch nicht angegangen.
Ja, aber fast.
Fast. kommen die dort vorbei und ja, dann geht es halt im Renngeschehen weiter und los. Und dann ja, gucke ich darauf, dass da keiner verrückt ist. Ich musste einmal einen Tempomacher zurückrufen, der halt einfach zu viel Druck gemacht hat. Der hätte sonst das Rennen kaputt gemacht. Dafür zu sorgen, dass halt dann doch irgendwie ein Helfer oder es gibt eine Läuferin, wurde mir dann mitgeteilt, hat ihre Flasche zum dritten Mal nicht gekriegt, mach sicher, dass sie es diesmal bekommt, denn darauf hinweisen, wenn die Versorgungspunkte kommen, also während des Rennens, das kennen die Athleten natürlich auch nicht auswendig, da müssen die dann halt aus ihrem Tunnel mal kurz aufwachen und sich nach rechts bewegen, um die Flaschen halt aufzunehmen. Also da gibt es denn schon auch, da bekomme ich Anrufe, ja, wo ist denn jetzt der Äthiopisch-Dolmetscher? Da meinte ich, ja, alles vereinbart, der kommt rechtzeitig, bleibt cool, der wird da zur Stelle sein oder ich gebe dann nochmal die Telefonnummer weiter und so. Also da ist dann schon noch ein bisschen Aktion, so gut, wie man das auf einem Motorrad darstellen kann.
Greifst du auch ins Renngeschehen gestaltend ein? Also du hast schon gesagt, du pfeifst mal einen Pacemaker zurück, der vielleicht übermotiviert ist und vorweg rennt, aber sonst nicht. Du gibst keine Abstände bekannt von einem, der zurückfällt oder...
Nein, also das ist, also das wäre ja auch gegen die Regeln, das nicht, aber beispielsweise habe ich vor, wann war das? In dem Jahr, als Kenenisa hier gelaufen ist, 2 Sekunden über Weltrekord, ich glaube 19 war das, da gab es denn von seinem Mitkonkurrenten, ich muss gerade mal hart nachdenken, was sein Name ist, Densimo, glaube ich, gewesen. Nee, das ist der einmalige Weltrekordner. Also da hat jemand bei Kilometer 35, Hohenzollern nahm runter 32, 33 attackiert und es tat sich eine Lücke auf. Und in unserem Konvoi ist es so in der Spitze, dass dann, wenn die Lücke irgendwann größer ist, Fahrzeuge kommen und sich hinter die Spitze klemmen. Mhm. Und dann wäre quasi zwischen Kenenisa und dem Spitzenläufer, dem anderen führenden Läufer,
keine Sicht mehr gewesen.
Ja. Er hätte sich nicht mehr orientieren können. Und ich hatte so das Gefühl, dass Kenenisa noch nicht am Ende ist, dass der hier zwar jetzt vielleicht das Tempo nur konstant weiterlaufen kann, während der andere beschleunigt hat wie ein Wahnsinniger. Und ja, letztendlich war es denn so, dass Kenenisa ein paar Kilometer später wieder dran war, ihn überholt hat und das Rennen mit einer Minute Abstand zu dem Zweitplatzierten gewonnen hat und leider 2 Sekunden über dem Weltrekord blieb. Nicht? Also von daher sind es dann manchmal so Entscheidungen oder weiß ich nicht, Sachen, die während des Rennens passiert, auf die ich dann halt auch Einfluss nehmen kann, um das Rennen nicht irgendwie kaputt zu machen, sondern einfach sicherstelle, dass es halt funktioniert oder dass denn die Strecken oder unsere Helfer an den Versorgungspunkten, was mittlerweile auch oft um sich greift, dass die natürlich irgendwie ihr Telefon rausholen müssen und mitfilmen müssen, wenn die Spitze vorbeiläuft und dabei vergessen, dass sie eigentlich einen Job haben, denen das Wasser zu reichen. Ja? Dann gab es heiße Tage, wo dann der Läufer selbst die Becher vom Tisch nehmen musste, obwohl da 15 Helfer dahinter stehen, aber die alle damit beschäftigt waren, Fotos zu machen von den vorbeiläufenden, ich will jetzt nicht sagen, verdurstenden Sportlern, aber die hätten gerne so ein Wasser sich über den Kopf gegossen und nicht nur auf der Seite stehen gesehen.
Lass uns über die anstehende 50. Auflage reden. Ich habe mir frecherweise die Topläuferinnen und Topläuferliste ausgedruckt. Wir erscheinen ja mit diesem Podcast am 4. September. Der Podcast ist also drei Wochen vor dem Berlin-Marathon draußen. Darf man da schon über das Elitefeld reden?
Ja.
Ja, dürfen wir. Wer sind deine Favoriten? Muss ich dir die Liste mal rübergeben?
Ich kann gerne mal raufgucken, aber ja, also es ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, seit 2014 weder Elliot Kipchoge noch Kenenisa Bekele am Start haben. Was ich damit sagen will, ist, dass wir jetzt da auch eine neue Ära einleiten müssen. Die Olympischen Spiele, die in diesem Jahr stattgefunden haben, die sind, die ziehen dann natürlich auch Talente für uns ab. Und wir sind allerdings in einer Situation, dass das Spektrum oder das Reservoir an Marathonläufern ausreichend groß ist, dass wir hier trotzdem noch Top-Leute an den Start bringen können und die jetzt vielleicht noch nicht den Namen haben, aber durchaus das Potenzial, in diese Richtung zu gehen. Und da will ich jetzt drei Personen herausnehmen. Einmal Tadese Takele. Das ist ein Läufer, der mir bei einem Rennen von Adidas in Herzogenaurach beim Halbmarathon im letzten April aufgefallen ist. Den hat er gewonnen. Er ist dann nach Berlin gekommen, ist seinen ersten Marathon gelaufen. Auf Anhieb eine 2:03:23.
Dritter,
genau. Ja. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage. Mhm. Früher verletzt gewesen. Ob das jetzt nahtlos weitergeht, weiß ich nicht. Auch da bin ich jetzt nicht beim Training gewesen. Aber er kommt aus einer guten Crew. Von daher denke ich, der wird schon ganz gut in Form sein. Dann freue ich mich auf den ersten Auftritt von Kibi Wodkandi in Berlin. Du lächelst schon und vielsagend. Der ist einer der nächsten Großen, vermeintlich. Würde jetzt seinen dritten Marathon laufen. Er ist schon mal in New York, glaube ich, nur eine 2:20 gelaufen in seinem ersten. Warum wir so denken, dass der Kibi Wod so stark sein kann. Er ist halt einen Halbmarathon mehrfach sehr schnell gelaufen. Seine Bestzeit ist bei 57:32.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was das für ein Schnitt über 1000 Meter ist, aber irgendwas in 2:48 wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Und also der hat jedenfalls das Potenzial, denken wir, der nächste Weltrekord-Beater zu sein. Mal sehen, wie er das umstellen kann. Nach meinen Informationen hat er keine feste Trainingsgruppe in Kenia, sondern Candy is doing Candy Things, hat mir ein Manager, der nicht mit ihm zusammenarbeitet, mal zugerufen. Also der ist schon scheinbar ein besonderes Talent, aber auch vielleicht nicht so diszipliniert zu handeln wie ein Elliot Kipchoge. Von daher sind wir gespannt, ob der seine 204, die er in Valencia gelaufen ist, hier pulverisieren kann oder verbessern kann. Und dann hoffe ich, dass Stephen Kiprop, ein Läufer, der lange Zeit verletzt gewesen ist, der bisher auch nur eine 207 von seinem Sieg in Seoul stehen hat, hier einen starken Eindruck hinterlassen wird. Denn er ist einer der Läufer, der 58 Minuten im Halbmarathon noch mit den alten Schuhen gelaufen ist. Also alte Schuhe in dem Sinne ohne Carbonplatte drin. Von daher hat der sicherlich dann auch das Potenzial, eigentlich ein 57-Minuten-Läufer zu sein. Also nicht alle reagieren auf die Schuhe gleich, das wissen wir ja mittlerweile auch, aber trotzdem denken wir, dass der sehr, sehr stark sein kann. Und ja, das sind jetzt so meine drei Favoriten. Und ich bin froh, dass wir auch noch ein paar Deutsche haben.
Auf die wollte ich gleich zu sprechen kommen. Okay. Täuscht es mich oder ich habe ja jetzt diese Liste da ausgedruckt und habe dann mal geguckt, ich habe es da irgendwie an der Seite vermerkt, wie viele unter die 20. schnellst gemeldete Zeit liegt bei 206 irgendwas. 53, ja, genau. Aber Ist es so, dass du dieses Jahr, wo du so den einen Big Name nicht hast, offensichtlich doch eine breitere Spitze eingekauft, in Anführungsstrichen, hast? Oder täuscht das mich gerade? Ich habe jetzt nicht dagegen die Starterlisten der letzten Jahre.
Ich habe jetzt auch nicht 100% so abgeglichen. Wir sind schon relativ tief auch besetzt gewesen, aber zieht natürlich, wenn so ein Überläufer wie Eliud Kipchoge ist, schon deutlich im Budget und blockt Mittel, die andere nicht zur Verfügung stehen. Also von daher konnten wir uns da ein bisschen weiter aufstellen. Wobei das denn natürlich nachher auch, also unsere Freunde in Valencia, die ja auch einen super tollen Marathon veranstalten, haben, glaube ich, ähnliche Zahlen in der Breite. Und da muss man natürlich auch sehen, können wir das nachher auch verarbeiten. Ja, also sprich, wenn denn die Versorgungsstation kommt und da kommt dann so ein Ansturm auf einmal 10, 15 Leute stürzen alle auf die gleiche Position, dann ist es nochmal eine andere Sache. Aber ja, du hast recht, wir sind da in diesem Jahr etwas breiter aufgestellt und gucken, ob da dann am Ende der Pyramide oder ganz oben jemand herauskommt, der dann den 50. BMW Berlin Marathon gewinnen kann und dann vielleicht den Aufstieg zu einem neuen Starläufer.
Ja. Bei den Frauen, wenn du auf die Frauenliste so guckst, wer ist da dein Favorite?
Ja, wir haben leider die Absage verkraften müssen von Rosemary Vanjiro, die hier vor einigen Jahren ihren ersten Laufmarathon gemacht hat, 2018 im Debüt, und dann hat sie in Tokio gewonnen. Ein halbes Jahr später mit 2:16 in der Bestzeit war sie für mich eigentlich die Favoritin, aber die musste jetzt absagen und so rückt jetzt quasi ins Rampenlicht eine Läuferin, die vielleicht noch ein unbeschriebenes Blatt ist, aber durchaus das Potenzial hat, der man einiges zutrauen kann. Und das ist die Tigist Ketema. Die ist ihren ersten Marathon gelaufen im Frühjahr in Dubai und hat den zufälligerweise gewonnen in einer gar nicht so langsamen Zeit, nämlich 2:16:07, was auch gleichbedeutend ein Debüt-Weltrekord ist. Und sie ist dann nach Dubai relativ schnell noch den London-Marathon gelaufen. Da hat sie, glaube ich, hoffentlich viel gelernt. Ich glaube, sie ist nur Siebte oder Achte geworden. Die Zeit war jetzt nicht so stark, aber das ist dann auch nicht unbedingt zu erwarten, wenn man knapp 3 Monate nach so einer 2:16er Zeit noch den nächsten Marathon läuft. Dann hat sie wahrscheinlich sich ein Haus erlaufen, würde ich mal sagen. Also sprich, sie hat da nochmal versucht oder hat auf ihren Erfolg aufgebaut und hat da natürlich nochmal Erfahrung gesammelt, aber auch ein bisschen Geld verdient und wird dann jetzt hier mit einem guten Aufbau, also was die Form angeht, sicherlich, denken wir, wenn wir Bedingungen, normale Berlin-Bedingungen haben, auch die Chance haben, diese 2:16 zu unterbieten. Und da ist die Luft dann auch schon sehr dünn. Wir konnten im letzten Jahr mit Tigist Assefa eine tolle, unglaubliche Bestzeit bejubeln. Wie lange die steht, wissen wir nicht. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass diese Zeit hier in Gefahr gerät. Aber vielleicht ist es dem auch so. Vielleicht passiert es so, dass die andere Tigist, dass sie hier auch einen Entwicklungsschritt macht. Aber wenn ich jetzt sozusagen vergleichen würde, denke ich eher, dass es im Bereich der Männer das hochwertigere Ergebnis geben wird.
Aus deutscher Sicht eher andersrum, oder? Dann da wird man eher bei den Frauen.
In der Spitze, ja.
In der Spitze?
Ja, also wir haben Melat Kejeta, die hat sich, nachdem sie in Paris Magenprobleme hatte, schon am Abend vorher, konnte sie das Rennen leider nicht beenden. Und dann haben die sich in der Woche drauf bei uns gemeldet und gefragt, ob es vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, sie ins Feld aufzunehmen und dem Wunsch der 6. Platzierten der letzten Olympischen Spiele ist dann natürlich schwer zu widersprechen, wenn sie meint, sie ist dann halt auch wieder eine Frage des Vertrauens. Dass wir denken, dass oder sie denkt, wieder fit zu sein, denn geben wir ihr natürlich gerne die Chance und vor allen Dingen kommt das dann auch uns auch noch zugute, da 2 weitere deutsche Athletinnen, die wir eigentlich auf der Liste hatten, die Debbie Schöneborn aus unserem eigenen Marathon-Team Berlin, als auch Fabienne Königstein jetzt in den letzten Wochen abgesagt haben. Von daher konzentriert sich das jetzt, was die Spitze angeht, ziemlich eindeutig auf Melat Kejeta, die eine 2:21 zu stehen hat. Und dann kommen drei weitere deutsche Frauen in Frage, die ich jetzt aber auch dann eher nach dieser Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Jahren in Deutschland hatten, eher zur erweiterten Spitzenklasse zählen würde, nämlich mit Melina Wolf, die eine 2:31 stehen hat, Tabea Themann auch 2:31 Bestzeit so far und die Thea Heim, die mit einer 2:33 bisher überzeugen konnten. Die wollen alle die 2:30 brechen, was ja dann auch mittlerweile nur noch eine, also das ist, würde immer noch erweiterte Spitzenklasse zählen. Ich glaube, die geht jetzt in Richtung 2:27 los. Und da haben wir ja auch immer noch eine Handvoll von deutschen Läuferinnen, die das schaffen. Also von daher haben wir da jetzt eine, wenn man so will, vielleicht offene Flanke, die nicht ganz so stark besetzt sind. Aber dafür haben wir bei den deutschen Männern sehr gute...
Eigentlich alles am Start, was nicht bei den Olympischen Spielen gerannt ist.
Genau. Henrik Pfeiffer, der die Qualifikation letztendlich nach seiner starken Vorstellung in Houston auch fast noch selbst das Ticket für Paris hätte lösen können mit seiner 2:7, der wird laufen. Dann kommen Philemon Abraham und Haftom Veldai, die beides schon Zeiten von 2:8 gelaufen sind in diesem und im letzten Jahr. Sebastian Händel, der sich auf eine 2:8:51 verbessert hat und auch Johannes Motschmann aus unserem eigenen Team, der im 10. Platz in London mit einer 2:10:39 noch nicht denkt, am Ende der Fahnenstange zu sein. So hoffen wir, dass wir hier eine gute, solide Mannschaftsleistung haben werden. Ob das zu einer Top-10-Leistung reicht, würde ich sagen, eher schwierig. Aber dennoch glaube ich, dass hier in dem Sport, der für viele ja auch nicht unbedingt nur an den Platzierungen bei einem großen Lauf, also jetzt mal Olympische Spiele und Weltmeisterschaften gemessen wird, sondern sich viel über die Zeiten definiert, denken wir, dass wir ein paar Performances erwarten können, die ja bestleistungsverdächtig sind und vor wenigen Jahren auch noch fast deutschen Rekord trächtig gewesen wären.
Ja. Ganz zum Schluss muss ich dich jetzt einmal festnageln. Hau mal die Siegerzeit bei Männern und Frauen raus dieses Jahr.
Okay.
2:00, nicht die Namen, sondern 2:02. Einfach nur 2:00.
Tiefe 2:02.
2:02:10.
So genau willst du es wissen?
Ja, ich will es so genau wissen. Ja,
okay, dann machen wir 2:02:07. Und bei den Frauen gehe ich auf eine 2:14:48.
Wow. Okay, ich und ich glaube, alle da draußen drücken dir als Vice Director.
Ja, aber jetzt komm, jetzt, also wenn ich jetzt hier die Hose runterlassen musste, dann.
Ich glaube, bei den Männern läuft Candy unter 2:02, ganz knapp. Ich sage jetzt einfach 2:01:59. Bei den Frauen glaube ich nur in Anführungsstrichen eine 2:16.
Ich könnte mich mit den schlechteren von beiden genannten Ergebnissen, also jetzt. Also alle, ich wäre mit all diesen Ergebnissen fein, natürlich.
Zufrieden. Wir drücken dir als Race Director natürlich die Daumen, aber vor allen Dingen all den Läuferinnen und Läufern, nicht nur den Tops. Ich weiß, dass dein Herz auch ganz, ganz gewaltig für die Fitness-Freizeitläufer schlägt. Das, du bist selbst ein engagierter Läufer, ich weiß das. Und ich hoffe, das wünsche dir viel, viel Glück als Race Director am 29. September.
Vielen
Dank, Marc.
Sehr gerne.
Ja, diese Zahlen können wir uns also notieren und dann gespannt das Rennen verfolgen und überprüfen, wer nun recht hatte mit seiner Prognose. Überprüft ihr doch gerne mal, ob ihr unseren Podcast schon abonniert habt. So könnt ihr nämlich sicherstellen, dass ihr auf jeden Fall keine neue Folge verpasst. Und wenn ihr mögt, lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns über viele Sterne. Das war sie dann auch schon, unsere Podcast-Miniserie zum Berlin-Marathon, präsentiert von SCC Events. Eure Podcast-Stimme, das bin ich, Ela Wildner, und ich sage tschüss, war schön mit euch und bis zum nächsten Mal.